ARD.
The United States is totally committed to NATO. The United States is totally committed to Article 5. How many times do we want them to say this?
Die USA stehen unverbrüchlich zur NATO und zu Artikel 5. Wie oft müssen sie das denn noch sagen? Mit dieser Bitte, doch jetzt endlich mal damit aufzuhören, sich Sorgen zu machen, begegnete der Generalsekretär der mächtigsten Militärallianz der Welt, Mark Rutte, auf der Gipfelabschluss-Pressekonferenz der Frage eines Journalistenkollegen. Aber bedeutet dieser NATO-Gipfel mit dem massivsten Aufrüstungsprogramm seit dem Mauerfall wirklich das Ende aller Bündnisbauchschmerzen? Mit einem US-Präsidenten, der noch auf dem Hinflug nach Den Haag zum x-ten Mal Zweifel säte, ob er seine Partner denn auch wirklich verteidigen würde? Erstmal angekommen allerdings trat Donald Trump sichtlich gut gelaunt auf und sparte in der Abschlusspressekonferenz nicht mit Selbstlob, auch dafür, dass die NATO-Partner nun zugesagt hätten, ihre Verteidigungsausgaben auf 5% der Wirtschaftsleistung hochzuschrauben.
And they said, you did it. Well, I don't know if I did it, but I think I did.
Sie haben das geschafft, haben sie mir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es war, aber ich denke schon, dass ich es war. Also ein typischer Trump-Satz. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sondersendung von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner und ich freue mich, dass Anna für uns direkt vor Ort ist beim NATO-Gipfel.
Ja, genau. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich vom NATO-Gipfel in Den Haag aus dem Pressezentrum und möchte jetzt schon mal diverse Nebengeräusche entschuldigen. Heute ist Mittwoch, der 25. Juni und wir zeichnen diese Folge um 17 Uhr auf.
Es war ja, Anna, schon kurz vor Beginn des Gipfels offensichtlich, mit welcher Taktik NATO-Generalsekretär Mark Rutte den US-Präsidenten gut gelaunt stimmen und dieses Treffen zu einem Erfolg zu machen gedachte, mit der Operation Ego streicheln, so würde ich sie mal nennen. Das hat er mit einer überschwänglichen, wobei das fast noch tief gestapelt ist, Nachricht getan, mit verbalen Standing Ovations sozusagen zum Vorgehen Trumps im Iran und auch zum Umgang mit der NATO, bevor Trump überhaupt in die Air Force One stieg und die der US-Präsident denn auch sogleich veröffentlichte, diese Botschaft. Was Rutte aber nicht davon abhielt, bei seinem Treffen mit Trump in Den Haag diesen Lobgesang vor laufenden Kameras fortzusetzen, indem er den US-Präsidenten dafür pries, die NATO-Staaten auf das 5%-Ziel tatsächlich verpflichtet zu haben.
I'm really saying this here, and some people might criticize me, but then when I speak with them, they all say, yes, you're right, this would not have happened if you would not have been elected in 2016 and re-elected last year and back into office in January. So I want to thank you.
Well, thank you very much.
Vielen herzlichen Dank, blieb Trump da nur noch als Antwort. Ohne ihn, Trump, also ohne seine Wahl 2016 und seine Wiederwahl, wäre diese Steigerung der Verteidigungsausgaben nicht möglich gewesen, sagte Rutte, der seine Kritiker auch selbst erwähnte, die von Anbiederung sprechen. Und auch auf der Abschlusspressekonferenz lautete gleich die erste Frage, ob der NATO-Generalsekretär da nicht zu unterwürfig auftrete. Anna, korrigier mich gern, aber dieser Plan scheint zumindest die Laune Donald Trumps betreffend einigermaßen aufgegangen zu sein.
Ja, also Donald Trump war hier wirklich in exzellenter Stimmung und hat auch Mark Rutte, den NATO-Generalsekretär, über den grünen Klee gelobt. Und Mark Rutte hat ja auch mal Donald Trump als Daddy bezeichnet. Und dann könnte man ja bei jemand, der tendenziell eitel ist wie Donald Trump, meinen, dass er das gar nicht so toll findet, als Daddy, als Papi bezeichnet zu werden. Aber auch danach ist Donald Trump gefragt worden und er so, nein, es ist alles wunderbar. Also ich habe den Eindruck, dass Donald Trump dieser Gipfel hier in Den Haag sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat ja die Ehre bekommen, dass er auch im Königspalast schlafen durfte. Das kam, ich weiß nicht, ob vergleichsweise spontan, aber wir haben jetzt am Montag davon erfahren, dass Donald Trump nicht in seinem Luxushotel übernachten würde, sondern für die eine Nacht, die er hier ist, dass er halt bei Königsunterschlupf findet. Und das hat ihm offenbar spektakulär gut gefallen. Er ist gleich heute Morgen, als er aufgewacht ist am Mittwochmorgen, hat er einen Post abgesetzt auf seinem Social-Media-Netzwerk True Social. Churchill und hat gesagt, der Tag beginnt in den wunderschönen Niederlanden. Der König und die Königin sind wunderschön und spektakuläre Menschen. Und hat auch gleich in der Pressekonferenz an diesem Nachmittag, als er angefangen hat, hat er sich nochmal bei dem niederländischen König bedankt für die königliche Behandlung. Die hätte nicht schöner sein können. Er möchte Bäume aus den Niederlanden zurück mit in die USA nehmen. Er hat heute Morgen, wie er uns erzählt hat, wunderschön gefrühstückt mit wunderschönen Menschen, mit einem wunderschönen Herzen. Also man kann zumindest sagen, Donald Trump hat für seine Verhältnisse gute Laune. Und wenn er auch hier und da vielleicht Schwierigkeiten mit Deutschland hat, die Niederlande scheint er sehr zu mögen.
Ja, er war tatsächlich ganz beseelt, ne, auf seiner Abschlusspressekonferenz. Wir können ja gleich ein bisschen über die konkreten Gipfelergebnisse nochmal reden. Diese von mir ja angesprochene Vorabnachricht von Rütte an Trump, die enthielt ja auch eine tiefe verbale Verbeugung vor Trumps Handeln in Nahost. Und dieses Thema hat auch bei der Abschlusspressekonferenz von Trump, Stichwort Selbstlob, noch eine große Rolle gespielt. Und diese gegenseitigen Angriffe Iran-Israel waren natürlich auch bei dieser Begegnung am Vormittag Rütte-Trump heute ein Thema. Der US-Präsident verglich Israel und Iran da mit zwei Jungs auf dem Schulhof, die man kurz kämpfen lassen muss, bevor es leichter ist, sie zu trennen.
They've had a big fight, like two kids in a schoolyard, you know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easy to stop them.
And then daddy has to sometimes use strong language.
You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
Manchmal muss Daddy kraftvolle Worte sprechen, hat Mark Rutte da gesagt. Und mit Daddy meinte der NATO-Generalsekretär natürlich den neben ihm sitzenden Trump. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt, Anna. Auch das gehört natürlich in die Kategorie Ego-Streicheln und scheint ja gut angekommen zu sein. Was auf diese, um nochmal auf die Inhalte zu schauen, US-Angriffe mit bunkerbrechenden Bomben auf iranische Atomanlagen folgte, war ja eine eher gemäßigte Reaktion des Iran mit zuvor angekündigten Angriffen auf die US-Militärbasis in Katar ohne größere Schäden. Die Verkündung einer Waffenruhe zwischen Iran und Israel, die stand heute Mittwochnachmittag nach anfänglichen Problemen nebst einem kurzen Trump-Wutausbruch weitgehend hielt. Und der Iran signalisierte sehr schnell wieder Verhandlungsbereitschaft. Und laut dem US-Sondergesandten Steve Witkoff gäbe es bereits erste Gespräche über eine Wiederaufnahme von Verhandlungen US-Iran. Soweit also zur Zufriedenheit des US-Präsidenten, für den es dann aber doch, zumindest auf der Hinreise, noch doch wieder einen Grund zu einem Mini-Wutausbruch gab.
The press is very disrespectful. I saw CNN fake news going, well, maybe it wasn't a perfect hit, it was perfect.
Die Presse ist sehr respektlos. Ich habe Fake News, CNN gesehen, die sagten, vielleicht war es kein perfekter Treffer, aber er war perfekt, so die Worte Trumps, den das wahnsinnig geärgert hat, diese Berichterstattung auf der Abschlusspressekonferenz in Den Haag. Ist er da jetzt auch nochmal drauf eingegangen, hat auf Teile der Presse, der US-Presse eingeprügelt. Was ist da genau passiert? Es war nicht nur CNN, sondern es waren auch andere Medien, die unter Berufung auf US-Geheimdienstquellen berichtet hatten, der Vorrat an angereichertem Uran im Iran sei nicht zerstört worden bei den Angriffen, unter anderem bei diesem Bombardement der Anlage in Fordo. Die Zentrifugen seien weitgehend intakt. Zu dieser ersten Einschätzung kommt den Berichten zufolge die dem Pentagon angegliederte Defense Intelligence Agency. Trump wurde in Den Haag zunächst auch ein bisschen vorsichtiger, als er zugab, die Geheimdienstberichte seien nicht eindeutig. Er bleibt aber dabei, der Iran sei um Jahrzehnte zurückgeworfen und hat die Presse nochmal stark angegriffen. Das israelische Militär spricht ja von Jahren, um die das iranische Atomprogramm zurückgeworfen sei. Ich fürchte, da müssen wir noch ein bisschen weitere Erkenntnisse abwarten, Anna. Aber Nahost war ja offiziell gar kein Thema bei diesem NATO-Gipfel, aber eine Rolle hat es natürlich doch gespielt, nehme ich stark an.
Ja, es hat eine Rolle gespielt. Es hat auch bei dem Arbeitstreffen heute am Vormittag eine Rolle gespielt. Zwar am Rande, weil natürlich im Mittelpunkt stand Artikel 5, im Mittelpunkt standen die 5%. Aber auch Iran, Nahe Osten und Israel sind angesprochen worden. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Pressekonferenz nochmal, er ist auch danach gefragt worden, hat nochmal gesagt, er begrüßt halt den Waffenstillstand. Und bei Donald Trump in seiner Pressekonferenz ist es sozusagen die Partei, partielle Gewitterwolke gewesen, die diese gute Stimmung da eingetrübt hat. Also immer, wenn es um Iran ging, und er hat auch selbst das Thema gleich am Anfang, also nachdem er die Königsfamilie über den grünen Klee gelobt hatte, hatte er dann Schimpf und Schande ausgeschüttet über die Kolleginnen und Kollegen von CNN und von der New York Times für ihre Berichterstattung und hat das zurückgewiesen, ist dabei geblieben, dass diese Angriffe sehr erfolgreich waren. Er hat die Angriffe verglichen auf die iranischen Atomanlagen mit dem Abwurf von Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im Zweiten Weltkrieg. Beide Einsätze der amerikanischen Streitkräfte hätten einen Krieg beendet, so der Vergleich von Donald Trump. Und er hat von sehr erfolgreichen US-Angriffen gesprochen und auch von diesem 12-Tage-Krieg, der jetzt zu Ende sei. Und er glaube auch, der Krieg ist zu Ende. Und auch gefragt nach Iran und Israel, da sagte er, beide Seiten seien müde und wollten nicht mehr kämpfen. Also da muss man mal schauen, aber da sieht man, das ist ein Thema, das bringt ihn nach wie vor auf die Palme, weil er sich dort als ein erfolgreich agierender amerikanischer Präsident sieht und er es quasi als Majestätsbeleidigung empfindet, was CNN und die New York Times da recherchiert haben. Und du hast es gesagt, wir müssen wirklich schauen, was da am Ende bei rauskommt. Trump hat hier bei der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, dass mitnichten die Iraner hätten Uran abtransportieren können aus den iranischen Atomanreicherungsanlagen. Also das müssen wir im Blick halten.
Dann lass uns doch noch mal über die wirklich handfesten Gipfelergebnisse reden, die man gar nicht mehr abwarten muss. Da war ja vorab eigentlich schon klar, dass man sich verpflichten würde, die Verteidigungsausgaben auf 5% zu schrauben, also 5% der Wirtschaftsleistung eines jeden Landes. 3,5 direkt für das Militär, 1,5% für sicherheitsrelevante Maßnahmen, so würde ich das mal nennen, also Schutz kritischer Infrastruktur, zum Beispiel Stärkung der Rüstungsindustrie und so weiter. Wenn man jetzt diesen Abschlusstext liest, Anna, der ist ja erstaunlich kurz ausgefallen im Vergleich zu anderen NATO-Gipfeln, da muss man sagen, das ist jetzt bindend, ne? Also die Formulierung ist tatsächlich so, dass das bis 2035 erreicht werden soll.
So steht es im Text, bis 2035, die 5%. Und wenn wir uns erinnern mit dieser Verständigung von 2%, also 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, das war ja dieses Verständnis der NATO und das Kommuniqué von Wales 2014. Da hat es ja dann auch erstmal ziemlich lange gebraucht, bis die NATO-Staaten, bis einzelne NATO-Staaten da in die Puschen gekommen sind. Ich gehe davon aus, dass das bei diesen 5% auch so sein wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass bei den 3,5%, also bei dem, was in die Verteidigung tatsächlich direkt investiert werden soll und nicht in die Infrastruktur, dass da jetzt einige Staaten doch versuchen, einen Zahn zuzulegen. Wir wissen das von Polen. Polen ist schon bereits drüber. Die baltischen Staaten sind da ziemlich gut dabei. Und auch in Deutschland ist man da ja auf dem Weg.
Damals bei den 2% war die Formulierung so ähnlich wie: Wir zielen darauf ab, dass wir bis zum Jahr 25 diese 2% erreichen. Also viel Spielraum, das scheint mir jetzt nicht mehr so der Fall zu sein. Aber es gibt ja Länder, die danach...
Da ist sie konkreter, ja, da hast du recht.
Aber es gibt ja Länder, die nach wie vor Zweifel haben, ob das wirklich ein gangbarer Weg ist. Über Spanien hast du ja bereits mit Stefan in der letzten Sendung schon gesprochen. Bekommt Spanien jetzt tatsächlich so eine Art Ausnahmeregelung?
Also Spanien bekommt eine Regelung, bei der allen klar ist, dass Spanien angezeigt hat, dass sie die militärischen Fähigkeiten auch hinbekämen mit 2,1% und nicht mit 3,5% der Wirtschaftsleistung. Aber Spanien ist so ein bisschen, ich möchte nicht sagen das Kellerkind, aber Spanien ist so ein bisschen derjenige, der abseits stand. Das konnte man auch sehen bei dem Gruppenfoto. Du hattest den spanischen Premierminister Pedro Sanchez und der hat sich freiwillig selbst ganz rechts nach außen gestellt. Und das war so regelrecht Abstand zwischen ihm und den anderen. Und Donald Trump ist heute auch von einer spanischen Journalistin danach befragt worden. Und da hat Trump gesagt, oh, er fände es ganz fürchterlich, was Spanien macht. Spanien sei das einzige Land, das nicht zahle. Und dann hat er gedroht, er hat gesagt, wir machen ein Handelsabkommen mit Spanien und Spanien muss doppelt zahlen. Spanien sei ein Trittbrettfahrer, Freeloader, nennt der Trump die ja gerne. Und also mal gucken, worauf Spanien und die Regierung in Madrid sich vorbereiten muss bei den Verhandlungen über die Zölle, über die amerikanischen Zölle gegen eigentlich ja die EU, aber offenbar soll Spanien da doppelt dran glauben. Und dann, aber es war auch wieder so ein Klassiker auf dieser Pressekonferenz, ne? Dann ist er noch von einer anderen spanischen Journalistin gefragt worden und die hat ihm wohl gut gefallen, hat er gesagt, naja, also er würde ja Spanien schon mögen, aber es sei trotzdem nicht gut, was Spanien mache. Und der Bundeskanzler ist auch danach gefragt worden und der hat gesagt, also er hätte sich eine andere Lösung vorstellen können. Aber wenn Spanien der Ansicht sei, dass sie auch so die Ziele erreichen würde, dann wäre das gut. Und dann hat er daran erinnert, dass es im Jahr 2029 eine Überprüfung geben soll, inwieweit denn die einzelnen NATO-Staaten schon jetzt einen Zahn zugelegt haben und ihre militärischen Fähigkeiten nach oben geschraubt haben. Und deswegen sagte dann der Bundeskanzler, der habe da aus deutscher Sicht sei er nicht besorgt.
Aus deutscher Sicht muss das ja kein Nachteil sein, ne? Wenn die Bundesrepublik mal aus dem Fokus Trumps gerät und Spanien dort hineinwandert.
Ja, da hast du recht. Also Friedrich Merz ist offenbar gut mit Donald Trump ausgekommen. Also man hat auch gesehen von dem Bild, von dem ich erzählt habe, wo Pedro Sanchez da so ganz rechts stand, da sind Donald Trump und Friedrich Merz gemeinsam dann rausgegangen aus diesem Setting für das Bild und haben miteinander gesprochen und haben dann wohl auch so 10, 15 Minuten so ein Seitengespräch gehabt. Also da machte der Bundeskanzler doch einen ganz zufriedenen Eindruck, auch wenn er jetzt nicht explizit erwähnt wurde von Donald Trump in der Pressekonferenz. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm.
Gucken wir noch mal konkret auf Deutschland. Die Bundesregierung hatte sich ja bereits zu diesem 3,5% plus 1,5% Ziel bekannt. Und dann ist ja auch pünktlich zum Gipfel die Haushaltsplanung durch das Kabinett gegangen. Und die sieht vor, Anna, du weißt das besser als ich, wir können ja die puren Zahlen uns nochmal angucken, dass rein für den Verteidigungshaushalt, also da habe ich jetzt nicht das Sondervermögen reingerechnet, dieses Jahr ausgegeben werden sollen 62,4 Milliarden Euro. Bislang waren es 52 Milliarden, es werden also 10 mehr. Und dann über die Jahre Steigerung, bis wir bei 2029 bei 152,83 sein sollen. Also fast eine Verdreifachung des jetzigen Haushalts. Ich habe schon ein paar NATO-Gipfel erlebt, wo Deutschland sich stets gewunden hat, für schwächere Formulierungen warb und so weiter, das 2%-Ziel nicht wirklich zu erreichen wollen schien. Diese Zahlen, das ist schon ziemlich gewaltig, oder?
Ja, die Zahlen sind enorm. Also weißt du, da hört auch mein Vorstellungsvermögen auf. Es ist sehr, sehr viel Geld und man muss ja dazu sagen, es sind sehr viele Schulden. Also das sind ja Schulden, die Deutschland aufnimmt, um jetzt den Verteidigungsetat zu erhöhen. Friedrich Merz ist hier in Den Haag durchaus selbstbewusst aufgetreten. Er hat gesagt, wir haben mit dieser Entscheidung auch eine gewisse Führungsrolle übernommen, der andere gefolgt sind. Und er ist auch gefragt worden, inwieweit denn jetzt auch die NATO gerettet sei. Und da sagte er, wie wäre denn das jetzt diskutiert worden, wenn der zweitgrößte Mitgliedstaat nicht diese Entscheidung getroffen hätte. Und der zweitgrößte Mitgliedstaat, das ist eben Deutschland. Und mit dieser Entscheidung, da meinte er die Schuldenbremse, dass ja die Bundesregierung noch mit Hilfe der Grünen und noch mit Hilfe des alten Bundestags die Schuldenbremse zumindest für den Verteidigungsetat reformiert hat und gesagt hat, also bis zu 1%, das zahlen wir mit richtigem Geld, mit 1%, also bis zu 1% aus dem Verteidigungsetat. Das sind zurzeit so 43, 44 Milliarden Euro. Und alles, was da drüber kommt, das können wir als Schulden aufnehmen. Also die Zahlen, die du gerade genannt hast, die werden alle als Schulden aufgenommen, jedes Jahr aufs Neue, eben ansteigend, bis die 3,5% erreicht werden. Und was ich interessant fand, war, dass Friedrich Merz gesagt hat, dass auch er dafür sehr viel Kredit in Anspruch genommen hat. Und wenn wir uns an die Zeit nach der Bundestagswahl erinnern und an die Zeit der Sondierungsgespräche mit der SPD und auch mit den Vorwürfen gegen CDU, CSU und vor allen Dingen Friedrich Merz, dass er Wahlversprechen gebrochen hat, weil er ja eben die Schuldenbremse ausgesetzt hat und dann auch noch das Schuldenpaket, dieses Sondervermögen für die Investitionen aufgelegt hat, die 500 Milliarden, das hat er halt gerade noch mal so bezeichnet, dass er dafür viel Kredit in Anspruch genommen hat. Und dann versuchte Friedrich Merz bescheiden zu sein, indem er sagte, ich möchte das nicht überbewerten, aber wenn wir heute so dagestanden hätten, wie in den vergangenen 10 Jahren wir unsere NATO-Verpflichtung wahrgenommen haben, dann wäre das heute anders ausgegangen. Und das bezieht sich ja auch letztendlich darauf, was du gesagt hast, Kai, die NATO-Gipfel, die du aus deiner Zeit als Brüssel-Korrespondent sehr gut kennst, wo Deutschland sich immer ganz hinten angestellt hat, wenn es darum ging, wie sieht es denn aus mit eurem Verteidigungsetat?
Ja, völlig neue Rolle für Deutschland. Jetzt sind ja die genauen Investitionspläne der NATO geheim, aber kann man trotzdem grob sagen, wo die Gelder, wo diese Investitionen jetzt hinfließen sollen?
Naja, also eigentlich in alles. Also wenn man sich das anschaut bei der Bundeswehr, Luftverteidigung, Raketenabwehr, die Sicherung des eigenen Luftraums, die steht ganz oben bei der Bundeswehr. Und wir sehen das ja auch Nacht für Nacht in der Ukraine, wie wichtig es ist, sich gegen Angriffe aus der Luft verteidigen zu können. Und dann gibt es ja noch diesen Posten, dass die Bundeswehr all das wieder beschaffen muss, was sie an die Ukraine abgegeben hat. Da heißt es ja einfach, die Bundeswehr sei blanker als blank. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch. Und dann haben wir halt die neuen NATO-Anforderungen, auf die sich ja die Verteidigungsminister der NATO vor 2 Wochen verständigt haben. Und so Pi mal Daumen kannst du sagen, von allem ein Drittel mehr. Und dazu kommt, dass Deutschland die alten Anforderungen von der NATO von 2021 noch nicht erfüllt hat. Es gibt Experten, die darauf gucken, was alles ansteht. Und die sagen, das, was auf die Bundeswehr zukommt, ist in seiner Dimension vergleichbar, vielleicht vergleichbar mit der Wiederbewaffnung Westdeutschlands im Jahr 1955, also vor 70 Jahren, einfach weil diese Summen so enorm sind, über die wir hier sprechen und ja auch die Aufgabe für die Bundeswehr.
Also eigentlich seit Eintritt der Bundesrepublik in die NATO. Jetzt komme ich nochmal auf das Abschlusspapier zu sprechen. Dieses ja sehr, sehr kurze, passt alles auf eine DIN A4-Seite, das war früher anders. Jetzt war vorab nicht klar, ob sich die USA und ob sich Donald Trump zu einem Papier bekennen würden, in dem steht, dass Russland klar als die größte Bedrohung für die NATO bezeichnet würde. Wie schätzt du das jetzt ein, was da im Wortlaut in der Abschlusserklärung steht?
Also es steht auf jeden Fall der Artikel 5 drin. Der steht drin explizit gleich im ersten Paragraph, dass ein Angriff auf einen ein Angriff auf alle ist. Und Donald Trump selbst hat auch auf der Pressekonferenz sich nochmal zu diesem Artikel 5 bekannt, zu der Beistandsverpflichtung. Er sagte, ich stehe dazu, deswegen bin ich hier. Wenn ich nicht dazu stehen würde, wäre ich nicht hier. Die Frage ist natürlich, wie belastbar diese Aussage ist. Und wenn du hier Leute danach fragst, dann zucken halt alle mit den Achseln, wie belastbar jetzt die Zusage von Donald Trump ist. Und was deine explizite Frage nach Russland angeht, das steht eindeutig drin, also die Bedrohung durch Russland. Und deswegen macht die NATO das ja auch. Also die NATO macht das jetzt ja nicht aus Selbstzweck, sondern die NATO macht es ja auch als Reaktion auf den russischen Großangriff gegen die Ukraine im Jahr 2022, um sich gegen mögliche Angriffe von Russland auch auf NATO-Territorium zu wappnen.
Russland wird aber auch in einem Atemzug mit anderen Bedrohungen wie Terrorismus und so weiter genannt. Also da werden sich noch Leute, glaube ich, die Köpfe drüber zerbrechen über diese Formulierung. Aber klar, Russland klar als Bedrohung für die transatlantische Sicherheit genannt. Womit wir beim Thema Russland und damit auch bei der Ukraine sind. Ich fand bemerkenswert, dass die gastgebenden Niederländer offenbar sehr bedacht darauf waren, dass der ukrainische Präsident Zelensky Donald Trump nicht die Show stehlen würde und nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Er war ja bei dieser entscheidenden Sitzung an diesem Mittwoch, soweit ich weiß, auch nicht im Saal, ne? Und sollte aber dann Trump anschließend treffen, ist klar, was dabei herausgekommen ist?
Ja, also die beiden haben sich getroffen, deswegen hat auch alles später angefangen, auch die Pressekonferenz von Donald Trump, weil Donald Trump sich mit Volodymyr Zelensky etwa für 50 Minuten getroffen hat, also das ist wirklich lang und offenbar ist dieses Gespräch auch recht gut verlaufen. Trump hat von einem sehr angenehmen Gespräch mit Zelensky gesprochen und Zelensky selbst hat es substanziell genannt und Trump hat auch auf der Pressekonferenz über sein Verhältnis zu Zelensky gesagt, wir hatten schon einige schwierige, schwere Zeiten. Und da erinnern wir uns ja alle dran. Wir konnten ja live und in Farbe zuschauen. Da hattet ihr ja auch damals eine Sondersendung gemacht, als Trump Zelensky gedemütigt hatte im Oval Office. Aber jetzt ist es anders für den Moment. Offenbar, die beiden hatten ein gutes Gespräch und Donald Trump hat sogar gesagt, Zelensky kämpft einen tapferen Krieg.
Wobei das ja jetzt dann aber noch nicht wieder in klare Taten sozusagen mündet. Ne? Also Marco Rubio, der US-Außenminister, hat am Rande dieses Gipfels bei den Kollegen von Politico gesagt, dass erstmal keine neuen Russland-Sanktionen vorgesehen seien und so weiter. Und wie die Fortsetzung der ukrainischen Unterstützung mit Waffen weitergeht, ist auch völlig offen. Da sieht es ja eher danach aus, als würde Trump das auslaufen lassen. Und Russland setzt ja gleichzeitig seine Luftangriffe in der Ukraine unbeirrt fort. Lässt sich da irgendwie sagen, ob es da in irgendeiner Form Bewegung gibt und wie die Europäer das auch ausgleichen wollen?
Also die Hoffnung ist von europäischer Seite, dass sich vielleicht doch noch in den USA, also bei Donald Trump, was tut, was die amerikanischen Sanktionen angeht. Da ist es so, dass der Bundeskanzler auch noch mal Donald Trump darauf angesprochen hat, in dem Gespräch, was er hatte, und darum geworben hat, dass doch das Weiße Haus da mitgehen sollte bei den Sanktionen, die die US-Senatoren planen, rund um den Senator, den republikanischen Senator Lindsey Graham. Und dann müssen wir mal gucken, wie das wird so in den nächsten Wochen. Und es gab tatsächlich hier gerade bei der Pressekonferenz auch noch mit Donald Trump einen anrührenden Moment. Und zwar hatte eine ukrainische Journalistin ziemlich zum Schluss eine Frage an Donald Trump gestellt. Und dann fragte er, wo kommen Sie her? Und dann sagte sie halt aus der Ukraine. Und dann sagte er, leben Sie in der Ukraine? Sagte sie, nein, ich lebe in Warschau. Mein Mann ist noch in der Ukraine. Der hat aber gesagt, ich soll mit meinen Kindern in Warschau leben. Und dann sagt er, Sie sind Reporterin. Und dann sagte sie, ja. Und dann sagte er, und Ihr Mann ist der Soldat. Und da sagte die Frau, ja. Und da war sowas wie Mitgefühl bei Donald Trump zu merken. Ich war überrascht, also weil er sich in dem Moment offenbar davon hat anrühren lassen, dass ihm mit ihm im selben Raum eine Frau ist, die Journalistin, die ukrainische Journalistin, die ihn eben nach amerikanischer Waffenunterstützung gefragt hatte. Und du hast das ja zitiert, also eigentlich soll da ja nichts kommen. Und dann sagte Donald Trump so, naja, we'll think about it. Also er würde da nochmal drüber nachdenken. Das muss ich sagen, das war ein ungewöhnlicher Moment in einer Pressekonferenz mit Donald Trump, die ja vor allen Dingen üblicherweise daraus besteht, dass Journalisten sehr laut rufen, damit sie drangenommen werden. Und das war auch ein vergleichsweise stiller Moment in dieser Pressekonferenz.
Es gibt ja diese Momente, auch dieses Zusammentreffen mit Zelensky im Vatikan zum Beispiel, was ja auch bei Trump offenbar irgendetwas ausgelöst hat. Also wir gucken, Anna, wie es da weitergeht. Lass uns diesen Gipfel nochmal zusammenfassen. Wir haben ja viel spekuliert, wie treu oder untreu Trump der NATO jetzt eigentlich ist in Zukunft. Es gab immer wieder den Rat an die Europäer, auch von Experten wie Gustav Gressel, den du gut kennst, die auch bei uns in der Sendung immer wieder gesagt haben, guckt doch bitte nicht immer zu sehr auf Donald Trump, die Europäer müssen ihre Hausaufgaben selbst machen, und zwar jetzt sofort. Wie lautet so dein Fazit nach diesem Gipfel? Stehen die USA zur NATO und auf welchen Füßen stehen die Europäer?
Also ich glaube, aus europäischer Sicht ist der Gipfel mit Donald Trump so gut gelaufen, wie er eben hätte laufen können. Das ist jetzt wirklich ziemlich einvernehmlich. Wir wissen nicht, was Donald Trump vielleicht auf Truth Social sagt, wenn er jetzt zurückfliegt. Aber das ist bislang, soweit wir das hier beobachten konnten, ist das wirklich gut gelaufen. Und ich bin auch immer zwiegespalten bei dieser Frage, Donald Trump Honig um den Mund schmieren und dass wir halt so stark auf ihn gucken. Das Problem ist, die NATO kann derzeit nicht, vor allen Dingen der europäische und kanadische Teil der NATO, kann nicht ohne die USA. Also, du hast es mit Donald Trump zu tun, du hast es mit jemandem zu tun, der ist, wie er ist. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich ein Narzisst ist, aber bei dem funktioniert es gut, wenn du Lobhudelei betreibst. Und das haben die Europäer getan. Das hat Mark Rutte in einer Art und Weise getan, wo, glaube ich, hier diverse Augenbrauen hochgegangen sind. So nach dem Motto, muss das sein, dass man sich da wirklich so in den Staub wirft. Aber er hat es halt getan. Und er hat ja sich nicht nur in den Staub geworfen, er hat ja auch bei den anderen europäischen Staaten an diesen 5%, an diesem Ziel gearbeitet. Aber der andere Teil dieser Geschichte ist, und da bin ich fest von überzeugt, dass wir Europäer zusehen müssen, dass wir uns unabhängiger machen von den USA. Wir können das derzeit nicht. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, wir müssen das. Und mit dem, was die jetzt hier an Geld beschlossen haben, an Fähigkeiten beschlossen haben, ist zumindest der Boden bereitet, dass vielleicht zum ersten Mal die Europäer tatsächlich das hinbekommen, wovon sie jetzt schon seit Jahrzehnten sprechen, ne, dass sie halt der europäische Pfeiler und dass sie auch eigenständiger werden. Und zwar nicht, weil Donald Trump das möchte, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, und auch jetzt nicht, um liebdienerisch Donald Trump gegenüber zu sein, sondern weil wir ja sehen, was passiert, wenn man sich nicht wehren kann. Das ist wirklich meine feste Überzeugung. Das, was wir in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 sehen, ist, das passiert mit einem Land, das sich nicht wehren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass die Europäer jetzt einfach mehr in ihre Verteidigung stecken.
Vielen Dank, Anna, dass du für uns direkt vor Ort bei diesem Gipfel warst. Und wir hören es ja, da ist noch viel Gewusel bei dir im Pressezentrum, und auch auf dich wartet noch ein bisschen mehr Arbeit. Daher umso mehr vielen Dank. Und das noch als Nachtrag: Die nächsten NATO-Gipfel übrigens, so ist es jedenfalls geplant, sollen in der Türkei und dann in Albanien stattfinden.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und verabschieden sich Kai Küstner
und Anna Engelke. Und wenn ihr noch mehr vom NATO-Gipfel hören wollt, dann empfehle ich euch .eu, der Europa-Podcast. Da werde ich noch mal ausführlich mit den Kolleginnen aus dem ARD-Studio Brüssel analysieren, was die Ergebnisse hier in Den Haag für Europas Sicherheit bedeuten. .eu gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.